Häufig hört man von Kritikern unseres Gottesglaubens, unseres christlichen Glaubens, von Atheisten, dass der christliche Glaube, der Gottesglaube, sich im Rückzugsgefecht befände gegenüber den immer weiter fortschreitenden Naturwissenschaften. Ich meine, dass zumindest in sehr vielen Bereichen genau das Gegenteil der Fall ist. Je mehr wir von der Natur wissen, je mehr wir verstanden haben, wie die Natur funktioniert, umso stärkere Hinweise bekommen wir darauf, dass das nicht alles so per Zufall sein kann, dass dahinter ein sehr anspruchsvoller Plan stecken muss und letztlich eine hochintelligente Person, ein hochintelligenter Geist, weil sonst wesentliche Merkmale überhaupt gar nicht erklärbar wären. Und das ist auch ganz konkret der Fall, wenn man sich die Naturgesetze unseres Universums, unserer physikalischen, materiellen Welt anschaut. Wenn wir jetzt so etwas sehen, links haben wir so einen Haufen von verschiedenen Legosteinen und rechts so eine nette Lego-Stadt mit Häuschen und Autos und Männchen, Figuren. Dann können wir uns natürlich fragen, ja, was ist die richtige Ursachenbeschreibung dafür, dass man von links nach rechts kommt, von A nach B. Wir brauchen offensichtlich eine geeignete Ursache, um von A nach B zu kommen, einfach nur einen Böller in diesen Ego-Haufen zu stecken, links, den anzuzünden, warten, bis es knallt, und dann ist rechts hier diese Stadt da. Das ist offensichtlich keine geeignete Ursache. Also das ist schon etwas anspruchsvoller. Seine Erklärung, die diesen offensichtlich hohen Organisationsgrad, den wir rechts sehen, erklären muss. Und ich denke, hier ist die einzig denkbare Erklärung Planung. Selbst dann, wenn ein Roboter diese Lego-Stadt gebaut haben sollte, nach einem bestimmten Schema, nach einer Programmierung vorgehend, muss irgendjemand diesen Plan, diese Programmierung, die dem zugrunde liegt, dann ja verursacht haben. Und das muss wiederum ein intelligentes Wesen sein. Aber nicht nur die Lego-Stadt, und das ist jetzt hier der nächste Punkt, ist geplant, aufgebaut, auch wenn wir die Lego-Steine anschauen. Auch ein Lego-Stein kann man nicht einfach nur als etwas rein zufällig Entstandenes betrachten, denn auch sie haben einen organisierten, sehr spezifischen Aufbau. Sie haben zueinander passende Formen. Sie sind geeignet dafür, dass man höhere Baueinheiten machen kann. Aus den verschiedenen Steinchen kann man ein Autochen bauen oder ein Häuschen oder irgendwie sowas. Die Materialauswahl ist offensichtlich optimal. Aus Wackelpudding kann man keine Legosteine machen, die dann funktionieren zum Beispiel. Und sie sind auch ästhetisch geformt, schön gefärbt, damit man hübsche Sachen daraus machen kann. Schauen wir uns einfach mal das Material an, aus dem so ein Legostein besteht. Ich habe das auch erst kürzlich recherchiert. Das ist ein Copolymer, das aus drei Bausteinen besteht, drei sogenannten Monomeren, Acrylnitril, Butadien und Styrol. Darauf brauchen wir nicht näher eingehen. Der Punkt ist hier, dass sich da Leute wohl ganz gründliche Gedanken gemacht haben und dass es sehr viel Planung und Intelligenz braucht, um hier das richtige Material nicht nur auszuwählen, sondern vor allem dann auch herzustellen. Man braucht diese Stoffe in hinreichender Reinheit, muss die dann zur Reaktion bringen, die Formen pressen und was es da so alles gibt. Ja, und hier habe ich in diesem roten Kreis dieses Polymer abgebildet. Und wenn man da noch weiter reinzoomt, besteht das Polymer wiederum aus Bausteinen. Ja, die Lego-Häuser bestehen aus Lego-Bausteinen, die Lego-Bausteine bestehen aus diesem Material, und dieses Material besteht wiederum aus Atomen und Molekülen. Und die sind eben wieder genauso spezifisch und offensichtlich genial und funktional aufgebaut, wie auch die Lego-Bausteine oder dann so ein Lego-Haus. Was sind die Bedingungen, dass unsere Chemie, dass unsere Physik funktionieren, damit man damit irgendwas machen kann? Dass man stabile Materie hat, Bausteine, wo man menschliche Körper zusammenbauen kann oder Autos oder irgendwas anderes. Was wir brauchen, sind ganz offensichtlich geeignete Naturgesetze. Und nicht nur das, wir brauchen nicht irgendwelche geeigneten Naturgesetze, sondern eine ganz spezielle Architektur von Naturgesetzen. Wir brauchen dann im Rahmen dieser Naturgesetze nochmal ganz bestimmte Einstellungen der Naturkonstanten, damit das Ganze funktionieren kann. Und wir brauchen dann noch schließlich eine geeignete, höchst geordnete Verteilung der Masseenergie des Universums. Ja, hier so ein Uhrwerk, rechts ein Vorgang der Translation der Zelle, wo eine Kopie unserer DNA verwendet wird, zum Anlass genommen wird, um daraus über eben so einen maschinalen Vorgang ein Protein aufzubauen. Und solche Prozesse, egal ob das vom Menschen gemacht oder das, was wir in unseren Zellen vorfinden, benötigen stabile, deterministische Naturgesetze. Darauf werden wir gleich mal zu sprechen kommen. Diese Naturgesetze sind mathematischer Art. Und das ist schon mal auch was ganz Erstaunliches, wenn jetzt jemand von Ihnen Naturwissenschaften oder Ingenieurwissenschaften studiert, muss am Anfang relativ viel Mathematik büffeln. Warum ist das so? Das liegt einfach daran, dass unsere Welt nach einer speziellen mathematischen Ordnung funktioniert. Wer die Welt verstehen will, wer auch komplexe Dinge wie Flugzeuge oder Kernkraftwerke konstruieren will, der muss Mathematik anwenden oder zumindest heutzutage Computerprogramme anwenden, die auch von Leuten programmiert wurden, die Mathematik sehr gründlich verstanden haben. Und diese Mathematizität unserer materiellen Welt hat schon viele Wissenschaftler, Spitzenwissenschaftler zum Nachdenken gebracht. Ein Beispiel ist Eugene Wigner, ein Physik-Nobelpreisträger. Er schrieb in einem bemerkenswerten Aufsatz folgende Worte: Die Effektivität der Mathematik ist ein Geschenk, das wir weder verstehen noch verdienen. Und die enorme Nützlichkeit der Mathematik in den Naturwissenschaften grenzt an das Mysteriöse. Es gibt keine rationale Erklärung dafür, zumindest nicht in einem wiederum wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Rahmen. Und Einstein sagte was Ähnliches schon davor vor Wigner: Das Unverständlichste im Universum ist im Grunde, dass wir es verstehen können. Zwei andere Physiker sollen noch zu Wort kommen: John Cribbin, Martin Rees. Der erstaunliche Siegeszug der modernen Naturwissenschaften rührt daher, dass sie die verwirrende Vielschichtigkeit der Welt weitgehend durch wenige Grundprinzipien erklären können. Die Gesetze, die wir hier auf der Erde herleiten, scheinen auch jederzeit und überall zu gelten. Ist es reiner Zufall, dass Geschöpfe, die intelligent genug sind, einige einfache physikalische Gesetze zu verstehen, in einer Welt leben, zu deren Verständnis sie nur diese physikalischen Gesetze benötigen? Also die Natur, die physikalische Welt ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. Zudem sind auch diese mathematischen Konzepte Ausdruck lebensfreundlicher Naturgesetze. Und sie gelten gleichzeitig immer und überall. Wären sie veränderlich, würde ein paar Meter weiter von mir, würden ja die Naturgesetze ein bisschen anders funktionieren, würde unsere ganze Biologie und würde unsere technischen Geräte alle nicht funktionieren können. Naturgesetze gelten immer und überall. Das müssen sie auch, damit man mit dieser Welt etwas anfangen kann, funktional. Und was noch zum Ausdruck kommt, eben diese beiden Aspekte neben der Lebensfreundlichkeit, ist, dass sie vom Menschen verstehbar sind und anwendbar sind. Und wenn wir Mathematik betreiben, wenn wir auch einfach auch schauen, was menschliche Mathematiker zu Wege gebracht haben, dann stellen wir einfach fest, dass es intelligente Wesen sind, häufig sehr intelligente Wesen, die mathematische Konzepte entwickeln oder entdecken, sie anwenden und einfach damit umgehen können. Mathematik setzt Intelligenz voraus. Jeder Schüler weiß das. Und das ist, denke ich, schon ein erster Hinweis auf einen sehr intelligenten, weisen Schöpfer, der Mathematik wirklich beherrscht. Dass eine nicht personale, nicht intelligente Ursache diese Mathematizität erklärt oder gar besser erklärt als ein intelligenter Schöpfer, ist aus meiner Sicht unhaltbar. Und auch die Bibel nimmt schon Bezug darauf, dass das Erforschen der Natur und auch das darin Arbeiten, das Inanspruchnehmen der Naturgesetze, dessen, was man verstanden hat, dass das etwas ist, was im Menschen angelegt sein sollen, Aspekt der Schöpfung. Groß sind die Werke des Herrn, was er erforscht, er hat Freude daran. Eine Welt, die zum Erforschen gemacht wurde. Und der Herr Gott nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Ja, zum wirklich Bebauen der Erde, auch mit anspruchsvollen technischen Mitteln, muss der Mensch Naturgesetze entschlüsseln können und anwenden können. Ja, kommen wir zu diesem Baustein aller materiellen Wirklichkeit, mit der wir zu tun haben, unserer Körper, dessen, was Sie um sich herum sehen, Ihre Wände und Tische und Stühle, die Bäume, die Luft und alles, das sind Atome, die Grundbausteine unserer ganzen materiellen Welt. Es gibt nicht nur irgendwelche Atome als unförmige Kügelchen oder sowas, sondern wir haben eine ganze Menge verschiedener Atomsorten. Und diese Atomsorten, die kann man sehr schön ordentlich anordnen in diesem Periodensystem der Elemente nach ganz bestimmten Ordnungskriterien. Und alle diese oder fast alle diese verschiedenen Atomsortenelemente haben ganz bestimmte Funktionen. Man kann das vergleichen mit einem Kosmos-Elektronikkasten. Ich habe damit in meiner Jugend gern gespielt, gearbeitet, wo man ganz verschiedene Widerstände drin hat mit unterschiedlichen Widerstandswerten, Kondensatoren und Transistoren und was es da so alles gibt. Und die kann man schön zusammenstecken und kann dann ganz tolle Sachen damit machen, um irgendwie die Schwestern zu ärgern. Das hat immer relativ viel Spaß gemacht und wir können uns dieses Periodensystem auch so vorstellen als ein Toolkit, als ein Baukasten, der für sehr, sehr viele verschiedene und geniale Zwecke auch anwendbar ist. Und was brauchen wir dafür, um solche Atome mal zusammenzubauen? Wenn wir uns vorstellen, wir wären jetzt der Schöpfer, was müssten wir tun, damit wir Atome haben, die für sowas auch brauchbar sind? Ist klar, wir brauchen zunächst mal solche Elementarteilchen, aus denen so ein Atom besteht. Wir sehen hier drei Teilchen. Das ist außen herum das Elektron oder mehrere Elektronen am Atom, die Elektronenhülle. Dann im Innern der sehr kleine, aber massive Atomkern, der aus Protonen und Neutronen besteht. Das sind streng genommen noch keine Elementarteilchen, die bestehen dann noch aus Quarks. Aber zunächst mal besteht der Atomkern aus Protonen und Neutronen. Also das brauchen wir. Wir brauchen die Teilchen, die wirklich stabil sind und die die Eigenschaften haben, die wir dazu brauchen. Und Gott sei Dank, genau solche Teilchen haben wir im Universum. Keine Selbstverständlichkeit. Werden wir auch nachher sehen. Dann ist natürlich die Frage, wir haben jetzt diesen netten Atomkern und diese Elektronen, das Ganze muss ja auch irgendwie zusammenhalten. Die Elektronen müssen am Atomkern bleiben, sonst bringt das Ganze nicht viel. Jetzt brauchen wir irgendein Prinzip, das die beiden zusammenhält. Ja, auch hier haben wir sozusagen Glück gehabt. Dieses Prinzip gibt es, das genauso funktioniert, wie es funktionieren müsste. Das ist die elektromagnetische Kraft, die über dies hinaus auch noch sehr viele andere nette Eigenschaften hat, die ermöglicht zum Beispiel Energietransport über den Raum, zum Beispiel Wärmestrahlung, andere Formen von Strahlung, Licht, was da so alles gibt, das beruht auf dieser elektromagnetischen Kraft. Jetzt haben wir aber ein Problem. Der Atomkern besteht, mit der Ausnahme des Wasserstoffs, immer aus mehreren Protonen. Protonen sind positiv geladen, dann gibt es noch ein paar Neutronen, die braucht man auch, sonst könnten die höheren Atomkerne überhaupt nicht stabil sein. Aber Protonen sind positiv geladen und das haben wir in der Schule vielleicht gelernt, Plus und Plus stößt sich ab, genauso wie Minus und Minus. Tja, also könnte dieser Atomkern eigentlich gar nicht stabil sein. Das ist jetzt ärgerlich, es sei denn, man hätte noch irgendein Prinzip, das dem entgegenwirkt. Das brauchen wir jetzt. Wir brauchen jetzt eine noch viel stärkere Kraft als diese elektromagnetische Kraft, die diesen Kern jetzt auseinandertreibt mit einer ungeheuren Stärke, nämlich je näher aufeinander diese positiven Ladungen sind, umso stärker stoßen sie sich ab. Das geht dann quadratisch hoch. Wir brauchen eine besonders starke Kraft, die das wieder kompensiert und überkompensiert. Und es sollte auch eine Kraft sein, die möglichst nur ganz im Nahbereich wirkt, im Bereich des Atomkerns. Nämlich, wenn so eine starke Kraft eine Fernwirkung hätte, wie auch die elektromagnetische Kraft, die hat eine Fernwirkung, bestünde das Risiko, dass alle Materie unstrukturiert zusammenklumpt. Dann hätten wir auch nichts davon. Und exakt so eine Kraft haben wir, die den Atomkern zusammenhält. Das ist die sogenannte starke Kernkraft. Sie ist deutlich stärker als die elektromagnetische Kraft. Sie wirkt nur im Nahbereich, nur im Bereich des Atomkerns Und etwas darüber hinaus ist es ja nicht mehr spürbar und wirkt auch nur auf Kernbausteine, nicht auf Elektronen zum Beispiel, was auch sehr, sehr nützlich ist. Also auch hier haben wir genau die Komponenten, die wir brauchen, damit das Ganze funktioniert. Und es funktioniert immer noch nicht. Aus der klassischen Physik, der Physik des 19. Jahrhunderts und davor, vor allem des 19. Jahrhunderts, auf der Basis hätte man jetzt schließen müssen, dass diese Elektronen in den Kern stürzen. Elektronen, die einfach nur so klassisch gedacht nach der alten Physik von damals um den Kern fliegen, wie die Erde um die Sonne, die stellen natürlich bewegte Ladung dar. Bewegte Ladungen geben elektromagnetische Strahlung ab und damit Energie. Und das Elektron würde sehr schnell Energie verlieren und dann wie so ein Hubschrauber, dem der Sprit ausgeht, in den Atomkern stürzen. Das darf nicht sein. Wir brauchen irgendetwas, das die klassische Physik, die Physik, die in unserer großen sichtbaren Welt gilt, in dem Bereich der großen Dinge, dass das dort nicht mehr gilt, sondern irgendwelche anderen Prinzipien. Sonst funktioniert das nicht. Und genau das haben wir, und das haben wir entdeckt, so um die vorletzte Jahrhundertwende, um 1900 herum, die Physik im Bereich des ganz Kleinen, des Atomkerns und des Elektrons, hat ganz andere Eigenschaften wie das, was wir im Alltag gewohnt sind. Da gilt nämlich das, was man Quantenmechanik nennt. Die erklärt dann auch, warum die Elektronen nicht in den Kern stürzen. Wir haben dort genau die Struktur der Materie, die wir brauchen, damit es funktioniert mal wieder. Und der Quantenmechanik verdanken wir noch viel mehr, nämlich letztlich unsere ganze Chemie, neben vielen anderen Dingen. Hier haben wir mal links ein Atom abgebildet, auf eine ganz andere Weise, modellhaft abgebildet, in der Mitte dieses rote Pünktchen, der Atomkern und außenrum die Elektronen oder die Plätze, wo die Elektronen sozusagen Platz nehmen können. Was man hier auch als Schalen bezeichnet, das ist die K-Schale, die innerste, dann die L-Schale und die M-Schale. Und Sie sehen vielleicht schon, je weiter wir nach außen kommen, umso mehr Elektronen dürfen da Platz nehmen. Und diese K-Schale, die wird besetzt in der obersten Reihe, wo man da im Periodensystem dieses H und dieses He hat, dieses Wasserstoff und Helium. Die L-Schale wird dann aufgefüllt. In der zweiten Schale, Lithium, hat dann ein Elektron der L-Schale, Beryllium, das ist Be2 und so weiter bis zum Neon, da sind dann 8 drin. Und die M-Schale, in der wir dann nochmal 18 Elektronen unterbringen, was dann ab Natrium, also dritte von oben links, orangene, über Mg, Magnesium und so weiter dann aufgefüllt wird, vereinfacht gesagt. Es wird dann ein bisschen komplizierter, aber das muss uns jetzt hier nicht stören. Das Interessante ist, dass diese Art der Besetzung dieser Schalen mit Elektronen nur möglich ist aufgrund wieder dieser Quantenmechanik. Warum? Nach der Quantenmechanik verhalten sich Elektronen nicht einfach nur wie Teilchen, wie so Murmeln oder sowas, sondern sie verhalten sich wie Wellen, auch an einem Musikinstrument. Und da gibt es, wie wir auch wissen, wenn wir vielleicht Trompete spielen oder ein Saiteninstrument wie Gitarre oder sowas, dass es Energiestufen gibt und kein Kontinuum, wenn wir eine definierte Saitenlänge zum Beispiel und eine Zugkraft an dieser Gitarrenseite gesetzt haben, das konstant ist, dann gibt es nur noch bestimmte Stufen, einen Grundton und dann, wenn man kräftig dran zieht, gewisse Obertöne, die im Verhältnis von ganzzahligen Vielfachen sich verhalten, mathematisch. Und genau dasselbe finden wir im Atom. Wir haben kein Kontinuum, sondern eben ganz bestimmte Stufen. Das entspricht ganz bestimmten Anregungsstufen von solchen Wellen, die das Einfache, das Zweifache, Dreifache, Vierfache, Fünffache der Grundenergie haben können, vereinfacht gesagt. Und dann gibt es natürlich auch eine untere Grenze, genauso wie es bei einer Saite einen tiefsten Ton gibt. Bei einer Gitarrenseite gibt es einen Ton, wo es keinen tieferen physikalisch erlaubten Ton mehr geben kann auf dieser Seite. Und das ist auch der Grund letztlich dafür, dass dieses Elektron nicht in den Kern stürzt, wie ich das vorhin gesagt habe. Und dann gibt es noch ein weiteres Prinzip im Rahmen dieser Quantenmechanik, das sagt, dass immer nur ein Elektron in einem sogenannten Quantenzustand untergebracht werden darf. Das ist der Grund dafür, dass in dieser K-Schale nur 2 Elektronen Platz nehmen dürfen. Wenn ein drittes kommt, dann muss man ihm sagen, ja, du musst jetzt auf dieser L-Schale Platz nehmen. Und dort dürfen 8 Platz nehmen. Und wenn dann noch ein weiteres kommt, ein zehntes, 2 in der K, 8 in der L-Schale, dann muss das in der M-Schale Platz nehmen. Das ist dieses Pauli-Prinzip. Also quasi Corona-Regeln schon in der Chemie eingebaut, dass nur so und so viele Elektronen hier rein dürfen. Eine Zwangsverteilung auf verschiedene Energiestufen. Wenn es diese Zwangsverteilung nicht gäbe, gäbe es unser Periodensystem nicht. Das wäre gut für Schüler und Studenten, die müssten das Zeug nicht lernen. Hatte aber auch den Nachteil, dass es Schüler und Studenten gar nicht geben würde, weil die ganze Chemie, aus der ihr Körper besteht, einfach nicht da wäre. Man sieht an diesem Beispiel einen kleinen Ausschnitt aus unserer materiellen Wirklichkeit, wie die Naturgesetze genial aufgebaut sind, damit es Chemie geben kann. Und ich bin besonders dankbar als Chemiker, wenn es das nicht gäbe, wäre ich arbeitslos. Das ist also eine tolle Sache. Ja, da gibt es noch viele andere Aspekte, zum Beispiel eine weitere Kraft, mit der wir am vertrautesten sind, mit der wir immer zu tun haben, das ist die Schwerkraft, ja, die unseren Mond auf unserer Erde hält, uns auf der Erde, unsere Atmosphäre eben auch an der Erde, unsere Erde an der Sonne und die Sonne überhaupt am Leuchten, dass dieser Wasserstoff, der, aus dem die Sonne überwiegend besteht, dass der hier kräftig zusammengedrückt wird, dass im Innern diese Fusionsprozesse ablaufen können, diese Kernfusionsprozesse ablaufen können. Und dem verdanken wir unsere ganze Energie, die unser Leben braucht. Die Schwerkraft, die Gravitationskraft. Und insgesamt gibt es vier Kräfte. Eine Kraft habe ich noch unterschlagen. Also die ersten beiden Kräfte waren die elektromagnetische Kraft, die starke Kernkraft, gerade die Schwerkraft, und dann gibt es noch eine vierte, das ist die schwache Wechselwirkung. Und ohne diese schwache Wechselwirkung könnten auch diese Prozesse in der Sonne so nicht ablaufen. Dann wäre alles eisig kalt im Universum. Dann haben wir eben diese drei stabilen, massehaltigen Elementarteilchen, die das Neutron, Proton und das Elektron, die wir brauchen, damit das Ganze funktioniert. Diese quantenmechanische Struktur, das sich zum Beispiel Elektronen wie Wellen verhalten und nicht einfach nur wie so Glasmurmeln, wie ordinäre Teilchen. Und würde eines von diesen Komponenten fehlen oder auch nur etwas anders funktionieren, gäbe es keine stabile Materie, keine komplexe Chemie, keine chemischen Bindungen und kein Leben. Das ist nur der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, die Mathematizität, haben wir auch schon angeschaut, dieser Thematik. Zum nächsten Punkt. Es gibt nicht nur irgendwelche Kräfte, die von ihrer Grundstruktur einfach richtig funktionieren oder irgendwelche Elementarteilchen, die von ihrer Grundstruktur richtig aufgebaut sind. Nein, es gibt dann auch noch sozusagen variablen Anteil dieser Dinge, sogenannte Naturkonstanten. Variabel sage ich jetzt deshalb, weil sie als variabel denkbar sind. Es gibt keinen a priori Grund, warum diese Werte so sind, warum sie, wie sie eben festgestellt werden, empirisch durch Forschung. Aber wir haben festgestellt, dass diese Werte alle Konstanten darstellen, dass sie sich im Laufe der Zeit und auch im Raum nicht verändern. Also dass die Naturkonstanten bei uns genau dieselben sind wie in der Andromeda-Galaxie zum Beispiel oder sonst irgendwo. Und wir brauchen, das hat man auch in den letzten Jahrzehnten immer stärker festgestellt, eine ganz bestimmte Einstellung dieser Naturkonstanten. Wie bei einem Zahlenschloss, es muss für verschiedene Zahlen oder verschiedene Ziffernmöglichkeiten, Ziffernstellen, genau die richtige Ziffer getroffen werden, damit dieses Zahlenschloss aufgeht. Wie gesagt, an mehreren Stellen, das ist jetzt bei diesem Zahlenschloss 4, das ist Wahrscheinlichkeit durch Zufall, das richtig zu erwischen, 1 zu 10.000. Es ist natürlich noch viel krasser, wenn man jetzt zu den Naturkonstanten kommt. Also wir haben mehrere Konstanten, die sehr genau getroffen werden müssen, damit das Universum funktioniert im Sinne eines lebensfreundlichen Universums, das auch zum Beispiel Chemie ermöglicht und so weiter und Leben auf Planeten und was es da so gibt. Ein Beispiel nur ist die Gravitationskraft, die Schwerkraft. Die Gravitationskraft ist, wenn man sie direkt vergleicht, unglaublich viel schwächer als die beiden anderen Kräfte, die ich anfangs erwähnt habe, die starke Wechselwirkung, die den Atomkern zusammenhält und die elektromagnetische Kraft, die die Elektronen am Atomkern hält. Warum um alles in der Welt ist diese Gravitationskraft um so viel geringer als diese beiden anderen Kräfte? Was würde denn passieren, wenn wir diese Gravitationskraft ein bisschen hochdrehen würden. Ne? Wenn wir fänden jetzt irgendwie so ein Kästchen im Universum irgendwo hinter Mond ist dieses Kästchen und da können wir einfach mal so ein paar Knöpfchen drehen und da würden wir die Kräfte anders einstellen können, als sie sind. Stellen wir jetzt einfach mal die Gravitationskraft ein bisschen höher, von 10 hoch minus 40-fachen auf ungefähr das 10 hoch minus 30-fache der starken Wechselwirkung. Was wird dann passieren? Also es wäre gar nicht schön, was dann passieren würde. Auch mittelgroße Lebewesen, selbst eine Ameise, würde unter ihrem eigenen Gewicht zerquetscht werden. 10-10er-Potenzen sieht jetzt da auf diesem Zeitstrahl, nicht, oder dem Größenordnungsstrahl nicht gewaltig aus, aber das sind immerhin 10 Milliarden. Und wir würden dann statt 70 Kilo irgendwie 700 Milliarden Kilogramm wiegen. Das hält die stärkste Waage nicht aus. Die Zuladung unseres Autos wäre überfordert und auch unser eigener Körper würde komplett unter seinem eigenen Gewicht zu einem unheimlich dünnen Pfannkuchen zusammengequetscht werden. Selbst einer Ameise würde es so gehen. Und man hat herausgefunden, dass wenn man die Gravitationskraft deutlich vergrößern würde, um einige Zehnerpotenzen, würden die Sterne nur noch sehr, sehr kurz leben, wenn sie denn überhaupt noch funktionieren würde. Das heißt, die Sonne würde es nicht viele Milliarden Jahre, wie man es momentan berechnet hat, leuchten können, sondern würde ein paar Monate von ein paar Jahren leuchten und dann erlöschen oder in einer Supernova explodieren. Weiterhin würde das Sternenlicht aus einer sehr, sehr harten, kurzwelligen Strahlung bestehen. Nicht mehr diese heimelige, warme und Strahlung im sichtbaren Bereich vor allem, wie wir sie von unserer Sonne kennen. Wäre die Gravitation umgekehrt wesentlich kleiner, ja, dann würde sofort unsere Atmosphäre verschwinden, also Faktor 3, 4, 5 kleiner würde die Erde ihre Atmosphäre abgeben. Die Sonne würde auch langwellige, entropiereiche Strahlung geben, im Infraroten oder noch langwelliger. Damit könnte man auch keine Photosynthese mehr machen. Auch das wäre ziemlich ungeschickt. Letztlich brauchen wir hier eine Genauigkeit von mindestens 1 zu 10 hoch 30. Eine Zahl mit 30 Nullen, also eine unglaubliche Präzision in Bezug auf die Abstimmung der Gravitationskraft zu den anderen Kräften. Nehmen wir einfach mal anschaulich das Beispiel des Sternenlichts. Da sind die Parameter so eingestellt, dass die Hauptemission im sichtbaren Bereich ist. Also diese Strahlung, die die Sterne abgeben, das ist natürlich ein riesiges Spektrum, aber das allermeiste an Energie, was so die Sonne abgibt, ist Energie im sichtbaren Lichtspektrum. In dem, was auch wir mit unseren Augen, wie sie aufgebaut sind, wahrnehmen können. Und das ist nicht zufällig, funktional, nicht zufällig, die Energie, die ungefähr eine chemische Bindung hat. Wäre die Energie der Strahlung von unserer Sonne deutlich niedriger, wie ich es schon sagte, dann wäre diese Chemie, dann wäre diese Energie chemisch nicht nutzbar. Dann könnte man damit keine Photosynthese machen, wenn das Mikrowellen wären oder irgendwelche Infrarot, noch langwelligere Strahlung, Radiowellen vielleicht, wäre die Energie deutlich höher, hätte man UV-Anteil, der extrem hoch ist, vielleicht sogar Röntgenstrahlung oder noch höher energetische Strahlung. Und so eine Strahlung würde alle chemische Bindung wahllos zerschießen. Würde auch Leben so nicht möglich sein. Das heißt, in diesem riesigen Bereich eines möglichen elektromagnetischen Spektrums, das theoretisch ein Himmelskörper abgeben würde, es gibt Himmelskörper, die auch wesentlich länger oder kurzwelligere Strahlung abgeben. Ist das, was für Leben geeignet ist, genau dieser sichtbare Bereich. Und genau in diesem sichtbaren Bereich emittieren die meisten Sonnen in unserem Universum, weil die Naturgesetze ganz genau so dafür eingestellt sind. Noch ein anderer Gesichtspunkt einer Feinabstellung, der betrifft die Massen der Elementarteilchen. Das sind jetzt diese Elementarteilchen dabei, aus denen die Protonen und Neutronen bestehen, die sogenannten Quarks. Da gibt es das Up-Quark und das Down-Quark, aus denen besteht ein Proton und ein Neutron, neben unserem Elektron. Und damit es Leben geben kann, also eine chemische Vielfalt unseres Periodensystems der Elemente und dass es stabile, leuchtende, funktionierende Sterne gibt, brauchen wir eben eine sehr exakte Einstellung dieser Massen, bei einer möglichen Bandbreite von vielen Dutzend Zehnerpotenzen, in denen diese Massen liegen können. Es ist uns nichts bekannt, durch was diese Massen sonst begrenzt werden könnten. Und wir können hier eine dreidimensionale Graphen aufziehen mit diesen drei Massen. Masse des Down-Quarks, DQ, Masse des Up-Quarks, UQ und dann die Masse des Elektrons. Und da haben die beiden Autoren, Shara Lewis und Luke Barnes, in einem ihrer Bücher festgestellt, wenn der Skalenraum einige Kubik-Lichtjahre groß gedacht wird, ist der lebensfreundliche Bereich nur etwa ein Kubikmillimeter groß, so ihre Schlussfolgerung. Also eine unglaubliche Präzision, wie diese Massen eingestellt sein müssen, damit das Ganze funktioniert. Kurzes Zwischenfazit. Wir haben gesehen, dass zahlreiche Gesichtspunkte und Parameter höchst exakt eingestellt sein müssen, damit eben die zahllosen erforderlichen Bedingungen für Leben gegeben sind, dass es überhaupt Naturgesetze gibt, dass die Naturgesetze weitgehend deterministisch funktionieren. Also dass immer, wenn man die gleichen Anfangsbedingungen hat, auch das Gleiche passiert, sonst würden diese filigranen Abläufe in unseren Zellen, aber auch viele Aspekte unserer Technik überhaupt nicht funktionieren. Naturgesetze müssen raum- und zeitunabhängig funktionieren. Die Atome müssen stabil sein. Wir brauchen eine Vielfalt von Atomsorten. Das setzt wiederum geeignete Elementarteilchen voraus, geeignete Kräfte, eine richtige Funktion eben der Elektronenhülle für eine funktionierende Chemie, für ein funktionierendes Atom, mit dieser Quantenmechanik und diesem Pauli-Prinzip, richtig eingestellte Schwerkraft, funktionierende Sterne, was wiederum verschiedene Gesichtspunkte habt, die richtigen Massenelementarteilchen, und da könnte man noch vieles hinzusetzen. Ja, kommen wir zu einem vierten Gesichtspunkt. Also erster Gesichtspunkt war die Struktur der Naturgesetze überhaupt. Da habe ich vor allem auf diese mathematische Struktur angespielt. Dann zweitens diese Architektur der Naturgesetze. Drittens diese Feinabstimmung der Naturkonstanten. Und jetzt noch viertens das, was man niedrige Entropie des Universums nennt. Ja, so der Grundstoff, wenn man das jetzt mal so ein bisschen anschaulich, populär sich vorstellt, unseres Universums, ist die Masseenergie. Wir bestehen in gewisser Weise aus Masseenergie. Die Elementarteilchen, die Atome und Moleküle, die unseren Körper ausmachen, deren Masse, deren Material ist sozusagen Masseenergie. Nach Albert Einstein ist ja Masseenergie äquivalent, E gleich mc². Und jetzt ist es ganz wichtig, in welcher Form diese Masseenergie im Universum verteilt ist, damit es überhaupt Atome gibt. Weil Atome setzen hier eine unglaublich hohe Ordnung voraus. Es gibt zwei Extremfälle. Der eine Extremfall ist, dass die ganze Masseenergie an einem oder an wenigen Orten im Universum aufkonzentriert ist. Und dann verklumpt sie durch Gravitation zu gewaltigen schwarzen Löchern. Das ist eine Masse in ihrem unförmigsten Zustand, ihrem ungeordnetsten denkbaren Zustand. Mit dieser Masse kann man nichts mehr anfangen. Da gibt es natürlich keine Chemie, keine Atome, Moleküle, überhaupt nichts in so einem Universum. Die ganze Masse wäre sozusagen auf der Müllhalde gelandet. Es gibt das andere Extrem, dass die Masse wirklich statistisch perfekt fein verteilt im Universum vorliegt. In kleinstmöglichen Portionen, das wären dann kleine Energiequanten, und dann gäbe es natürlich auch keine Atome, keine Chemie, keine Sterne, kein Leben. Wir hätten einfach ein Meer von extrem niederenergetischer Strahlung in unserem Universum, und das wäre die totale Eintönigkeit. Unser wirkliches Universum ist sozusagen der goldene Mittelweg, der hier aber ein enorm schmaler Pfad darstellt, sozusagen ein Ritt auf einer unglaublich dünnen Rasierklinge. Die Masse ist konzentriert durchaus, und zwar in nur 10 hoch minus 44 ungefähr des Volumens unseres Universums. Nur dort ist Masse vorhanden. Der Rest des Raumes ist im Wesentlichen komplett leer. Allerdings ist diese Masse dann wiederum verteilt auf etwa 10 hoch 80 Portionen. Und das sind die Atome bzw. die Kerne der Atome. Ein Atomkern enthält 99,9% der Masse eines Atoms. Die Elektronen sind unglaubliche Leichtgewichte nebenbei. Wenn man da statistisch ein bisschen rechnet, kommt man auf eine Wahrscheinlichkeitszahl von kleiner als 10 hoch minus 10 hoch 100. Also eine Zahl mit 10 hoch 100 Nullen. Ja, das sind, ich weiß nicht, wie viel Milliarden mal oder noch viel öfter man im Lotto gewinnen müsste, um an solche Wahrscheinlichkeit ranzukommen. Das ist vollkommen undenkbar. eine solche gigantische Unwahrscheinlichkeit. Das ist im Grunde eine Unmöglichkeit. Wie kann man sich das vorstellen? Wir können das einfach mal im Kleinen machen. Rechts wäre ein Beispiel eines ungeordneten Zustandes, links wäre der geordnete Zustand, in dem es eben diese Atome gibt. Rechts wäre die Masse des Universums einfach statistisch verteilt. Die kleinen Kästchen sind irgendwelche Masse-Energie-Einheiten oder Masseeinheiten. Die größeren Kästchen rechts sind irgendwelche Raumbereiche, Unterräume unseres Universums. Und was wir jetzt aber brauchen, ist, dass die Masse sehr konzentriert vorliegt, allerdings in sehr vielen Portionen gleichzeitig. Und wenn man da jetzt hier ein bisschen Mathematik betreibt, kommt man auf eine Wahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 72 für dieses System links. Für so ein System, wie es links abgebildet ist, dass eben die Masse in vier gleich großen Portionen untergebracht ist und nicht einfach frei statistisch verteilt, wie rechts vorliegt. Das ist jetzt nur ein Mini-Modell unseres Universums. Für unser Universum, wenn man es da nochmal überträgt, kommt die Wahrscheinlichkeit heraus von ungefähr 10 hoch minus 10 hoch 123. Das ist dann der wirkliche Wert nach diesem Modell. Unvorstellbar, unwahrscheinlich. Der Physiker Roger Penrose hat auch in einem seiner Bücher dieses Problem beschrieben. Er hat das völlig anders berechnet, als ich das damals gemacht habe. Er schrieb dann, die Nadel des Schöpfers muss ein winziges Schächtelchen finden, gerade einmal ein Teil von 10 hoch minus 10 hoch 123 des ganzen Phasenraumvolumens, um ein Universum zu erschaffen wie das unsere. Er glaubt zwar nicht an einen Schöpfer, aber er hat es so jetzt mal formuliert oder ist zumindest Agnostiker und ist in dieser Frage, legt sich da nicht fest. Noch ein weiterer Zufall am Rande fast schon. Wir Menschen und alle Lebewesen meines Wissens bestehen hauptsächlich aus diesen vier Elementen in dieser Häufigkeitsrangfolge. Das häufigste ist Wasserstoff. 63% der Atome in unserem Körper sind Wasserstoffatome. Danach kommt der Sauerstoff. 25,5% der Atome in unserem Körper sind Sauerstoffatome. Liegt zuletzt nicht zuletzt daran, dass ungefähr 2/3 unserer Körpermasse Wasser ist. Da ist eben Sauerstoff und Wasserstoff dabei. Dann kommt der Kohlenstoff, Nummer 3, 9,5% und Stickstoff 1,4%. Stickstoff ist sehr wichtig, vor allem in den Proteinen liegt er vor. Der meiste Stickstoff liegt in Proteinen vor. Interessanterweise ist die Häufigkeitsreihenfolge in einem biologischen Körper genau die gleiche Reihenfolge, wie wir sie am Universum finden. Das häufigste Element ist Wasserstoff, die einzige Ausnahme ist Helium. Helium ist ein Edelgas, das überhaupt keine chemischen Reaktionen eingeht. Dann kommt der Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff. Ein sehr bemerkenswerter Zufall in Bezug auf die Häufigkeit der Elemente. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die Natur hat sich einfach der Elemente bedient, die besonders häufig sind. Das ist natürlich aber ein Fehlschluss, weil Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und Stickstoff aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften die wichtigsten Elemente des Lebens sind und nicht einfach, weil sie die Natur der häufigsten Elemente bedient hat. Das wäre ein Fehlschluss. Wir können uns kein Leben vorstellen ohne das Element Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff oder Stickstoff. Das ist biologisches Leben schlicht und einfach nicht denkbar. Ohne Selen oder ohne Molybdän kann man sich vielleicht ein Leben vorstellen. Ja, also wir haben unglaublich viele Parameter exakt eingestellt, eine Architektur von Naturgesetzen exakt eingestellt, damit es Leben geben kann. Und selbst agnostische Physiker wie Paul Davies sagen dazu, der Eindruck intelligenter Planung ist überwältigend. Es gibt natürlich auch viele Zeitgenossen, die den Schluss auf einen Schöpfer überhaupt nicht ziehen wollen, nicht einmal andeuten wollen. Aber was gäbe es für Ersatzerklärungen? Wir brauchen ein Auswahlprinzip, das ist ganz klar. Es gibt eine unendliche Fülle, wenn man sich das überlegt, wie ein Universum hätte sein können. Das Wahrscheinlichste wäre natürlich ein Universum ohne Ordnung, ohne Naturgesetze. Das wäre im Prinzip ein Nichts. Warum ist aus der Fülle von praktisch unendlich vielen denkbaren, möglichen materiellen Systemen eine statistisch unvorstellbar seltene, hochspezifische, lebensfreundliche Variante realisiert? warum ist alles genauso eingestellt? Von den Naturgesetzen über die Mathematizität, über die Architektur, über die Naturkonstanten, die niedrige Entropie und so weiter. Alles genauso eingestellt, dass es Leben geben kann in diesem Universum. Es gibt manchmal so einen Einwurf, der sagt, ja, das ist einfach so, dass die Naturgesetze irgendwie notwendig sind, aus irgendwelchen physikalischen oder mathematischen Gründen. Aber das ist natürlich völlig unplausibel. Es bleibt nach wie vor dieser gewaltige Zufall, der nicht wegerklärt werden kann. Die Frage ist, warum sollte ein fundamentales Naturgesetz, das in irgendeiner Weise notwendig sein soll, auch wenn man diese Notwendigkeit jetzt gar nicht konkretisiert bekommt von diesen Leuten, warum sollte ein fundamentales Naturgesetz oder eine fundamentale mathematische Struktur zufällig so beschaffen sein, dass sie in zahllosen Hinsichten exakt auf Leben zugeschnitten ist? Das Argument macht überhaupt gar keinen Sinn. Und klar, die Mathematik, die ist in sich schon zwingend. 2 und 2 kann nicht 5 sein. Und eine Exponentialfunktion sieht so aus, wie eine Exponentialfunktion aussieht und nicht irgendwie anders. Aber es ist überhaupt nicht zwingend, dass etwas eine bestimmte mathematische Form hat. Ja, dass ein Dreieck bestimmte mathematische Eigenschaften hat, im euklidischen Raum Winkelsummensatz von 180 Grad, was es da so alles gibt, das ist logisch zwingend. Aber daraus folgt ja nicht, dass reale Dreiecke überall in der Welt aus Holz oder aus Metall oder so vorkommen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und theoretisch physikalische Wissenschaftsbeschreibungen sind immer nur nach einer empirischen Bestandsaufnahme. Da wird a priori auch nichts vorausgesetzt. Da gibt es keine vorausgesetzte, zwingende, substanzielle Notwendigkeit. Sondern die Naturwissenschaft schaut, wie die Welt beschaffen ist und versucht das dann möglichst systematisch durch Naturgesetze zu beschreiben. Und wir sehen an den Naturgesetzen überhaupt nichts Zwingendes. Die Schwerkraft könnte auch fehlen oder könnte eine ganz andere sein. Die starke Kernkraft könnte auch fehlen. Es gibt keinen in sich zwingenden Grund, warum sowas da sein muss. Und selbst wenn es eine grundlegende Formel für alles einmal gäbe, aus der sich die Naturgesetze ableiten ließen, wäre diese Formel an sich nichts Zwingendes. Die Welt könnte auch beliebig vielen Quadrillionen anderen Formeln genügen. Diese Formel hätte eben nichts in sich metaphysisch Notwendiges an sich. Wir können uns denken, dass einfach ganz andere Gesetze gelten oder überhaupt keine Gesetze. Dass bestimmte Grundkräfte nicht existieren. Wir könnten uns denken, dass keine Elementarteilchen stabil sind, länger als vielleicht ein paar Mikrosekunden. Es könnten völlig andere Werte der Naturkonstant da sein. Die Quantenmechanik könnte einfach nicht stattfinden und so weiter. Das Wahrscheinlichste wäre eine Welt, die einfach aus nichts besteht. Chaos, keine Naturgesetze. Und es sind auch genauso alle denkbaren Materieverteilungen in Raum und Zeit eben denkbar, sodass wir diese enorm hohe Ordnung haben, der Masseenergie, wie ich es vorhin vorgestellt habe, das hat überhaupt gar nichts Zwingendes an sich. Warum ist das so? Und blanker Zufall, ich habe vorhin die Wahrscheinlichkeitszahl von 10 hoch minus 10 hoch 23 genannt, das sollte kein vernünftiger Mensch annehmen. Ja, da gibt es die beliebte Erklärungsversuch, das Multiversum, Zufall mit System. Wenn man einmal im Lotto spielt, ist natürlich extrem unwahrscheinlich, dass man gewinnt. Aber wenn ich jetzt 10 Millionen Mal oder 100 Millionen Mal Lotto spielen könnte, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann mal auch gewinnen. Das ist logisch. Und genauso kann man das mit jedem anderen System machen, egal wie unwahrscheinlich was ist, solange es nicht unmöglich ist. Ich wiederhole einfach sozusagen das Spiel, so lange, bis ich einmal zufällig genau die richtige Konstellation habe. Und dann werden in einem solchen Universum, ein Universum von unendlich vielen vielleicht oder fast unendlich vielen, wird auch mindestens ein Universum mal dabei sein, bei dem die lebensfreundlichen, in dem die Parameter alle lebensfreundlich eingestellt sind. Also ich denke mir unendlich viele Teiluniversen aus. Es gibt dann dort einen winzigen Anteil an Beobachtern, so wie wir, die eben dieses fein abgestimmte Universum feststellen und sich fragen, wie kommt denn das, dass hier alles so fein eingestellt ist für das Leben? Das liegt einfach daran, dass es unendlich viele Universen gibt oder fast unendlich viele und die meisten Universen wären natürlich tot. Ja, soweit dieser Gedanke, aber es gibt da Probleme. Dieser Ansatz erklärt, wenn überhaupt, nur oder nur im Wesentlichen die Feinabstimmung der Konstanten. Es erklärt nicht die Mathematizität des Naturgesetzes oder die Grundarchitektur der Naturgesetze. Und ein Multiversum wäre halt überhaupt nicht gratis zu bekommen. Auch ein Multiversum müsste eine gewaltige Ordnung voraussetzen. Sie müsste ja ebenfalls ein naturgesetzlich geordnetes System sein. Man will ja auch dieses Multiversum letztlich in eine physikalische Theorie einbetten. Wir brauchen einen Mechanismus sozusagen, der unendlich viele Universen ausspuckt und gleichzeitig sie variiert. Und so variiert, ja, nicht beliebig, sondern die Variation muss so geschehen, dass hin und wieder auch mal ein lebensfreundliches Universum dabei ist. Also es muss auf jeden Fall ein Universum sein, im Möglichkeitsraum muss auf jeden Fall ein Universum auch sein mit Gravitation, mit Quantenmechanik und all diese schönen Ausstattungsmerkmale. Genauso wie man ein Auto mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen ordern kann, mit Anhängerkupplung oder Klimaanlage oder auch nicht. Das Konzept der Klimaanlage und der Anhängerkupplung muss schon von vornherein angelegt sein. Genauso muss das Konzept der Quantenmechanik, der Schwerkraft und vieler anderer Dinge vornherein schon da sein. Und je größer ein geordnetes System, desto statistisch unwahrscheinlicher ist es. Das ist auch ein Prinzip der Statistik. Und wenn ich jetzt mein geordnetes System noch unendlich aufblähe, dann stellen sich die Fragen, wo diese Ordnung herkommt, noch viel dringlicher. Und es gibt auch einen statistischen Einwand. Schlagworte sind hier das Boltzmann-Gehirn, auch ein sehr abstrakter Einwand von Roger Penrose, auf den ich jetzt nicht weiter eingehe. In unserem Buch Das geplante Universum gehen wir dann auf diese Dinge im Detail ein, die sind dann relativ abstrakt gehalten. Das Wichtigste ist hier, dass auch ein Multiversum eine gewaltige Ordnung voraussetzt, selbst wenn dieser Ansatz in irgendeiner Weise zielführend wäre, sodass man eigentlich das Problem nicht auflöst, sondern nur verschiebt auf eine spätere Station. Auf einen Einwand möchte ich aber noch eingehen, den viele Atheisten auch bringen. Ja, sagen sie, das Universum ist sehr, sehr speziell, ist sehr geordnet und eigentlich müsste man das erklären, aber wenn du jetzt Gott ins Spiel bringst, dann bist du auch nur einen weiteren Schritt gegangen und du müsstest Gott dann wieder erklären. Genauso wie das wir gerade dem Multiversum-Ansatz vorgeworfen haben, dass die Erklärung nur einen Schritt zurückgeht und dann wieder dasselbe Problem auftaucht, sagen Atheisten, dass das bei Gott genauso ist. Du hast jetzt vielleicht das Universum erklärt, aber jetzt musst du halt die Existenz Gottes erklären. Wo kommt denn Gott her? Wer oder was hat Gott geschaffen? Ich denke, dass in dieser Frage, in dieser Kritik von Atheisten ein Denkfehler steckt. Das Wort erklären ist mehrdeutig. Erklären kann eine Antwort sein oder eine Antwort geben auf eine Frage, woher kommt überhaupt etwas? Und dort muss eine Erklärung irgendwann mal auch ein Ende finden. Gott wäre, wenn der Theismus zutrifft, die erste, die ewige Realität, die Ursache von allen anderen Dingen und selbst unverursacht. Und insofern ist er auch nicht erklärbar. Also Gott kommt nicht nochmal von irgendetwas anderem her. Und Gott war schon immer. Das ist aber gar kein Beinbruch, weil jede Weltanschauung genau so etwas annehmen muss. Jede Weltanschauung muss irgendetwas annehmen, das am Anfang da war. Sei es Materie oder Naturgesetze oder irgendwas anderes. Und jede Weltanschauung muss also etwas als gegeben voraussetzen, das nicht erklärt werden kann, das also entweder schon immer existiert hat oder das irgendwann mal plötzlich aus dem Nichts in Existenz gepoppt ist, was in keinster Weise besser wäre. Erklären kann aber auch was anderes bedeuten. Erklären kann bedeuten, warum ist eine Struktur da, die statistisch extremst unwahrscheinlich ist, wie das eben bei unserem geordneten Universum der Fall ist. Und das ist deshalb der Fall, weil ein Universum ein materielles Gebilde ist. Es besteht aus sehr vielen Einzelbestandteilen, sehr, sehr vielen Parametern, die unabhängig voneinander variiert werden können. Aber das ist eben bei Gott genau nicht so. Gott ist kein materielles Ding, das aus vielen Einzelbestandteilen besteht oder vielen Parametern wie die Naturgesetze, sondern Gott ist einer und ist ein Geist. Er funktioniert nicht nach statistischen Prinzipien, sondern nach Prinzipien der Vernunft, nach geistigen Prinzipien. Deshalb können wir auch für Gott überhaupt nicht solche statistischen Wahrscheinlichkeiten oder Unwahrscheinlichkeiten definieren. Das geht nur für Systeme, die unabhängige Parameter haben oder die aus sehr vielen Teilchen, sehr vielen Einzelbestandteilen bestehen. Und dort können wir wirklich vernünftig Statistik betreiben. Das heißt, es gibt nach diesem zweiten Punkt, wo wirklich Erklärungsbedarf da ist oder da wäre, nur Erklärungsbedarf für ein Universum, aber nicht für Gott. Ja, und damit komme ich zu meinem Fazit und möchte ich einfach zitieren aus dem Römerbrief, Kapitel 1, Vers 20. Ich denke, dass das heute im 21. Jahrhundert so klar ist, wie es noch nie klar war, was Paulus auch noch nicht wissen konnte, damals man es nicht wissen konnte, dass die Naturwissenschaft das nochmal so eindrücklich auch unterstreicht. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Ich denke, das ist zumindest meine persönliche Schlussfolgerung, dass die Gründe für einen Schöpfer unseres Universums so stark sind, dass man tatsächlich mit Paulus sagen kann, dass jemand, der dann auch den Schöpfer ablehnt, seine Existenz leugnet, dass er dann einmal, wenn er vor diesem Schöpfer steht, zumindest diesbezüglich keine Entschuldigung haben wird.
Markus, wieder vielen Dank für den Vortrag, für die vielen Details, die du uns mitgeteilt hast und die einfach auch diese Botschaft so gut untersetzt haben, warum wir in einem Universum leben, das auf einen Schöpfer hinweist. Im Chat ist es auch lebendig gewesen und vor allen Dingen hat eine Frage oder eine Thematik einige Zuschauer beschäftigt, und zwar ging es da um die Konstanz der Naturkonstanten. Und zwar aus einer Perspektive heraus, dass ja einzelne Christen sich schon bemüht haben, durch das Drehen an der Konstanz von Naturkonstanten einzelne Probleme, die wir ja in der Schöpfungsforschung haben, wir denken da vor allen Dingen an die Altersthematik, Expansion des Universums und so weiter, da doch eine Möglichkeit zu finden, das so zu kombinieren oder so zu formen, dass es dann auch in ein Erklärungsmodell hineinpasst, so wie man sich das gern vielleicht hier und da vorstellen könnte, dass die Zeiten damit verkürzt werden. Von daher nochmal meine Frage auch an dich, und zwar eine zweigeteilte, so wie sie auch in den Chat herausgekommen ist. Hältst du es für sinnvoll, die Naturkonstanten als variabel anzunehmen, um Erklärungsdefizite, die wir in der Schöpfungsforschung haben, vielleicht gerade auch in Bezug auf die Zeitfrage, besser zu beantworten? Und die zweite Frage, seit wann sind die Naturkonstanten eine Konstante?
Ja, ich antworte hier jetzt eher als Philosoph. Wir haben ja dieses Buch, Das geplante Universum, geschrieben mit einem Autorenteam aus zwei Physikern und zwei Chemikern. Ich war einer der Chemiker. Also ich kann da in die theoretische Physik nicht in aller Tiefe einsteigen. Ja, auch hier nicht nötig. Die Physik ist eine empirische Wissenschaft. Und dass diese Konstanten konstant sind, haben wir empirisch festgestellt. Und bei den Dingen, die wir empirisch feststellen, ist es, denke ich, meistens so, dass das keine metaphysisch notwendigen Tatsachen sind, sondern, wie man sagt, kontingente Tatsachen. Das heißt, das sind Tatsachen, die auch grundsätzlich anders sein könnten. In einer anderen möglichen Welt könnten die Naturkonstanten ganz anders sein. Und die Leute, die mit dem Multiversum kommen, Wir gehen ja von vornherein davon aus, dass die Naturgesetze oder die Naturkonstanten wenigstens in einem anderen Paralleluniversum andere wären. Also muss es da eine Variabilität geben, zumindest als Möglichkeit. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube eher weniger, dass wir empirische Hinweise haben aus der Kosmologie, aus der Physik, man forscht in unserer Welt, dass die Naturkonstanten mal andere waren. Hin und wieder poppt mal was so in der Populärwissenschaft auf, dass es da ganz spezielle Konstanten gibt, die sich da leicht hätten verändern können, ganz minimal, in der Kosmologie vor allem. Kann ich jetzt nichts dazu sagen, bin ich nicht vom Fach. Also es ist metaphysisch möglich, gar keine Frage. Die Frage ist zweierlei, gibt es empirische Hinweise dafür, dass es mal eine Veränderung gab? Danach müsste man suchen. Und zweitens, wie können wir die Naturkonstanten abändern, dass wir in den Genuss kommen anderer Theorien, anderer Deutungen der Daten, die uns heute vorliegen, ohne uns irgendeiner anderen Stelle wieder Schwierigkeiten einzuheimsen. Ich halte vor allem das Zweite für herausfordernd, kann aber als jetzt mal nicht wirklich jemand mit Physikabschluss oder Promotion dazu jetzt nicht weitergehendes sagen. Und auch denken, Physiker müsste dort erstmal nachdenken und Forschung betreiben, um dazu wirklich in die Richtung, die wir denken, einiges aussagen zu können. Wäre ein interessanter Forschungszweig jedenfalls.
Okay. Ich glaube, da wird es sicherlich noch weitere Diskussionen geben zu dieser Frage Naturkonstanten und ihre mögliche Variabilität. Aber ich glaube, wir sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass eben gerade die Konstanz der Naturkonstanten uns überhaupt, so wie du das ja auch deutlich gesagt hast, vernünftige Naturwissenschaft erlaubt. Ja, und das in Frage zu stellen, würde ja letztlich auch viele der Argumente, die wir gerade auch von dir solide aufgebaut gesehen haben, ja in sich wieder inkonsistent erscheinen lassen.
Eben, das ist, hast du richtig gesehen. Ich behaupte jetzt, die Naturkonstanten müssen genauso eingestellt sein, damit es funktioniert. Wenn man es jetzt da dreht, dann würde das Kartenhaus zusammenbrechen, haben wir auch nichts davon. Es kann aber sein, dass es vielleicht bestimmte Kombinationen gibt, die ganz anders sein könnten als jetzt in unserer Welt, die aber auch wieder so winzige Pünktchen im riesigen Ozean der Unwahrscheinlichkeit darstellen, wo wiederum eine lebensfreundliche Welt möglich ist. Das kann man überhaupt nicht ausschließen.
Ja, vielen Dank. Okay. Gibt es vielleicht, wenn du mal auf dein eigenes Leben zurückschaust, so einen Punkt, wo du ja diesen besonderen Effekt erlebt hast, dass dir eine wissenschaftliche Detailerkenntnis so groß und so einzigartig wurde, dass sie genau bei dir ja das ausgelöst hat, das Staunen über diese Einzigartigkeit des Universums und ja ihrer unbedingten Begründung in einem Schöpfer. Hast du da irgend so eine Erfahrung, wie sie vielleicht Archimedes hatte?
Ich kann mich jetzt nicht konkret zurückerinnern. Was ich faszinierend fand, sag mal, dieser ganze Komplex dieser Fragestellung, die auch wirklich geeignet ist, den eigenen Glauben zu stärken. Ich könnte nicht Atheist werden, weil das vollkommen meinem Verstand zuwiderginge. Was aber auch also sehr eindrucksvoll war, als ich da so ein einfaches Modell mir überlegt habe, um diese Unwahrscheinlichkeit der Massenergieverteilung zu berechnen. Ich bin ja Chemiker, wir hatten Mathematik 1 und 2 für Chemiker, das war es dann. Ein Physiker, ein Ingenieur hat da deutlich mehr. Ich habe das mit einfachen handwerklichen Mitteln hier mir so ein Modell überlegt und bin dann auf diese Zahl gekommen, 10 hoch minus 10 hoch 123. Ich habe dann letztlich exakt dieselbe Zahl gefunden, die Roger Penrose errechnet hat, mit einem vollkommen anderen Modell. Und das war für mich so ein bisschen ein Aha-Effekt. Und auch diese unglaubliche Gewaltigkeit dieser Zahl und Schöpfer, der letztlich all das arrangiert haben muss, an meiner Überzeugung, weil ich alle anderen Erklärungsversuche, Roger Penrose hat mittlerweile auch einen Erklärungsversuch vorgelegt, bin ich jetzt gar nicht darauf eingegangen, weil ich die letztlich alle als fragwürdig empfinde, weil sie letztlich an irgendeiner Stelle wieder eine gewaltige Ordnung voraussetzen müssen, nur versteckt halt. Diese unglaubliche Präzision, die der Schöpfer an den Tag gelegt hat, wo es in der Bibel heißt, er kennt jeden Stern mit Namen, aber vielleicht kennt er sogar jedes Atom, jedes Quantum, jede denkbare kleine Energieportion mit Namen. Das ist für mich einfach was Ungeheuerliches. Intelligenz Gottes, diese geistige Omnipotenz und Omnipräsenz, die ist für mich schon massiv beeindruckend. Ja.
Ich denke, das ist auch ein sehr gutes Schlusswort zu dem heutigen Vormittag. Lob des Schöpfers und Staunen darüber, was wir in der Natur von ihm an Spuren entdecken können. Ich hoffe, diese Vorträge haben Ihnen jetzt nicht nur Appetit gemacht auf das zu Hause bevorstehende Mittagessen, sondern dass Sie sich auch gern wieder zuschalten, wenn wir dann ab 14 Uhr mit den nächsten Vorträgen fortsetzen werden. Von Dr. Harald Binder, was ist Leben? Einfache Zellen aus dem Labor, wie ist der Forschungsgegenstand? Und dann fortsetzend mit einem zweiten Vortrag, in dem es um Neues von alten Fossilien geht. Also ich freue mich sehr darauf, wenn Sie wieder zuschalten, wenn Sie uns Ihre Fragen übermitteln und Sie interessiert an dieser Thematik mit uns dranbleiben.